vorweg, wir sind momentan beim Stand von ca. 2700 Flüchtlingen, die in unseren Unterkünften, ich habe es vorher gesagt, ca. 90 sind es jetzt an der Zahl, untergebracht sind. Nach wie vor haben wir momentan noch recht hohe Zuweisungen vom Land. Das Land hat also seine Unterkünfte jetzt relativ leergeräumt, sage ich jetzt einmal, also noch nicht ganz, also, aber ich glaube eine Kapazität von insgesamt 40.000 und es sind glaube ich jetzt noch 14.000 Menschen, die in den Erstunterbringungsunterkünften des Landes sind. Mir ist heute vom Integrationsministerium mitgeteilt worden, dass wir wohl nach Ostern etwas geringere Zuweisungen bekommen. Allerdings steht noch nicht fest, in welcher Höhe. Wir glauben, Herr Mayer, Herr Neuscheler, dass wir mit den derzeit gesicherten Kapazitäten, wenn alles klappt, was wir so vorhaben, in den nächsten Wochen und Monaten bis Ende Mai,
Bis Ende Juli, Mitte Juli,
auch wenn die Zahlen dann noch etwas runtergehen, sodass wir jetzt nicht mehr ganz so extrem von der Hand in den Mund leben. Und das einfach mal gleich als Vorab-Information zur Kreissporthalle. Unser Ziel ist es, die Kreissporthalle und auch die Turnhalle in Ofterdingen schnellstmöglich wieder abzubauen. Wir haben diese beiden Unterkünfte gewählt, weil uns nichts anderes übrig blieb. Sie sind schwierig für die Menschen, die dort sind, das ist klar. Die Privatsphäre ist mehr oder weniger gleich null. Wir haben dort Abteile zwar, wo ich glaube immer 16 Menschen dann maximal untergebracht werden können, aber es ist eine schwierige Form der Unterbringung, die auch immer wieder mal zu Konflikten führt. Ich sage immer spaßhaft, wenn Sie 300 Schwaben und 50 Badner in der Halle hätten, hätten Sie auch Konflikte, weil einfach die Tatsache, dass die Privatsphäre fehlt, schwierig ist. Wir sind im Übrigen natürlich unter einem zweiten Gesichtspunkt nicht glücklich über die Hallen, weil wir damit letztendlich auch Akzeptanz für die Flüchtlinge, ich sage es jetzt mal vorsichtig, fast kaputt machen, wenn wir daran denken, es fällt der Schulsport, es fällt der Vereinssport aus. Ich habe mich in Ofterdingen erst vor wenigen Tagen noch einmal beim Vereinsvorsitzenden bedankt, anlässlich der Sportkreistagung und gesagt, ich bin froh, weil eigentlich ist der TSV, Herr Reichert, gerade ein Verein, der sich sehr viel um die Integration bemüht, also dort wirklich auch Flüchtlinge mit dabei hat. Und gerade der Verein hat jetzt eben seine Halle für den Nachwuchssport momentan nicht. Das ist nicht gut, sage ich jetzt mal. Von daher gesehen ein zweiter Gesichtspunkt. Und der dritte Gesichtspunkt, die Kosten. Ich sage es einmal ganz deutlich, ich höre immer wieder, wenn ich unterwegs bin, da macht sich die Kreisverwaltung sozusagen einen billigen Jakob und steckt viele Menschen in eine große Halle, das kostet ja nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Hallenunterbringungen sind mit großem Abstand die teuersten Unterbringungen, die wir überhaupt haben können. Warum ist das so? Ganz einfach, wir brauchen Catering, weil keine Kochgelegenheiten da sind, sowohl in Ofterdingen als auch in der Kreissporthalle. Und wir brauchen auch Security, weil bei der großen Zahl von Menschen, wie gesagt, immer wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konfliktauftritt da ist. Und das kostet richtig dick Geld. Ich sage es mal ganz deutlich. Also drei ganz gewichtige Punkte, sowohl aus Sicht der dort untergebrachten Menschen als auch aus Sicht der Vereine, aber auch aus Sicht des Kreishaushaltes, sind Hallen das, was wir nicht haben wollen. Wo wir uns auch darum bemühen. Ich habe auch erst heute früh auch wieder aktuelle Gespräche geführt, um eine adäquate Lösung zu finden, um doch etwas schneller als gedacht von den beiden Hallen wegzukommen. Ob das klappt, werden wir sehen. Bei der Kreissporthalle könnte man natürlich noch einmal darüber nachdenken, ob man die Aufteilung, die haben Sie ja auch angesprochen, noch mal etwas kleingliedriger macht. Ist dann schwierig, wenn die Zahlen schnell wieder hochgehen, weil wir dann natürlich weniger Kapazität haben, wenn wir kleingliedriger aufteilen. Da verlieren wir dann auch wieder Platz. Wir versuchen ja auch noch etwas Fläche für Bewegung freizuhalten, für Essen und so weiter. Von daher gesehen gehen wir jetzt einen anderen Weg. Wir haben dort momentan noch 254 Personen untergebracht. Und da gehen wir jetzt so vor, dass wir nicht mehr nachbelegen in der Halle, sondern alle anderen Kapazitäten erst einmal nutzen und einmal schauen, wie weit wir damit kommen. Bisher brauchen wir die Halle immer noch, wie gesagt, 250 Menschen dort untergebracht, aber sie können sich in der Halle verteilen. Wir gehen also nicht hin und schließen irgendwelche Abteile und sagen, da darf jetzt niemand mehr rein, sondern ermöglichen den Leuten, dass sie sich dann etwas besser sozusagen auf die Halle verteilen. Das ist das eine. Und dann haben Sie angesprochen, dass das Thema Frauen mit Kleinkindern, Schwangere ein Problem ist. Es ist ein Problem. Kann ich brauche ich auch gar nicht auszuweichen. Und da gehen wir jetzt hin, in der Hoffnung, dass wir den Weg weiter beschreiten können und gehen ganz gezielt hin und versuchen, eben Frauen mit Kleinkindern und Schwangere nicht mehr in der Halle unterzubringen. Weil es ist klar, jeder weiß das, der mal zu Hause ein Kind gehabt hat, das so in den ersten Monaten sich lautstark bemerkbar macht, eine Halle mit 250 Leuten, das Kind schreit und da gibt es da Spannungen und hin und her, die Kinder umgekehrt werden dann auch wieder durch eine gewisse Geräuschkulisse, die in der Halle ist. Also das ist für beide Seiten nicht gut und von daher gesehen gucken wir, dass wir das hinkriegen, das ist wirklich richtig, das auch zu tun und ich glaube, wir schaffen es im Moment auch und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin hinkriegen, dass wir wirklich die Frauen mit Kleinkindern dann auch entsprechend und Schwangere dann anders unterbringen. Sie haben angesprochen das Thema Duschvorhänge und die Babybadewannen. Letzteres hoffen wir, dass wir die nicht brauchen, weil wir die Kleinstkinder eben nicht mehr in der Halle haben und da brauchen wir die auch nicht. Die Duschvorhänge sind zwischenzeitlich, habe ich mir sagen lassen, angebracht, sodass sich dieses Thema, das Sie zu Recht angesprochen haben, auch erledigt hat. Bei den Toiletten, da ist es so, dass wir natürlich Vorgaben haben, auch vom Land. Welche Zahl von Toiletten muss vorgehalten, wenn so und so viele Menschen dann in einer Halle untergebracht sind? Das wird auch im Rahmen von Baugenehmigungen und so weiter geprüft, ob die Sanitäreinrichtungen ausreichen. Wir haben rechnerisch reichen die Toiletten auch aus. Wir haben nur gelegentlich, und das stimmt, temporär Toiletten geschlossen. Das hat entweder den Grund, dass sie defekt sind und repariert werden müssen, da kann man sie nicht offen halten, oder weil sie eben relativ stark verschmutzt sind, sodass niemand draufgehen kann. Wir haben dort auch Besuchertoiletten, ja, die auch dauerhaft jetzt offen gehalten werden. Es kommt einmal in der Woche eine Fremdfirma, die besonders gründlich auch die Toiletten reinigt. Im Übrigen ist es so, dass wir mit Hausmeistern und mit einer Reinigungskraft, die wir selbst haben, vor Ort den Putzdienst mit Bewohnern organisieren, die dafür diesen 1,05 Euro bekommen, mit dem wir entlohnen können. Wir glauben, dass das richtig ist. Es ist so, dass die Menschen dort eben auch in der Tat die Beschäftigung nicht haben, die sie eigentlich brauchen für ihren Tagesablauf. Und wer sich da freiwillig meldet, ich halte es für richtig, jeder von uns muss zu Hause auch dafür sorgen, dass er den Sanitärbereich mit sauber hält. Glaubt noch nicht ganz, dass sich alle Nationalitäten daran beteiligen. Daran arbeiten wir, das sage ich jetzt auch einmal ganz offen, dass wir da also wirklich nicht nur bestimmte Nationalitäten sagen, wir machen das und andere sagen, nö, wollen wir eigentlich nicht. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kommen wir da jetzt momentan ordentlich hin. Was die fehlenden Gebetsräume angeht und Räume zum Lernen, ist so, können wir in der Kreissporthalle nichts mehr bieten, sage ich jetzt mal. Wir haben ja noch das Arztzimmer, das dort ist, wo auch dann die Sprechstunden stattfinden, wenn nicht das Mobil kommt, Frau Dr. Federle, da finden ja auch, glaube ich, immer noch die Sprechstunden statt in dem Arztzimmer, also auch Kinderärzte, die dort da sind, sodass wir eigentlich keine Möglichkeit haben, dort Räume einzurichten. Zudem haben wir natürlich in der Kreissporthalle Menschen völlig unterschiedlicher Glaubensrichtungen, wo wir nicht sagen können, da richten wir halt einen Raum her und das klappt dann irgendwie, sondern es müssten eigentlich dann auch mehr Räume sein, die wir momentan nicht haben. Und da hoffen wir eigentlich, und wir sehen es in Teilen auch, dass Bewohner dann Kontakt suchen zu Gemeinden vor Ort, egal welcher Glaubensrichtung, dort teilweise auch Räume bekommen, aber beim Gros fehlt es an Räumen. Muss man ganz klar sagen, können wir aber momentan schlicht und ergreifend nicht lösen. Hausordnung, ja, wir haben eine Hausordnung in der Kreissporthalle. Und zwar lautet die so, dass ab 22 Uhr in der Halle die Nachtruhe einzuhalten ist. Das ist ein Kompromiss, den kennt vielleicht der eine oder andere auch von Campingplätzen oder Ähnlichem, wo man den hat. Natürlich muss man Räume schaffen, kann ich jetzt sagen, also entweder wird ins Bett gegangen oder man bleibt vor der Halle, sondern man muss dann gucken, wie man das irgendwie hinkriegt. Wir haben dann noch einen Bereich vorne im Empfang bei der Halle, wo man sich natürlich noch länger aufhalten kann, wollen aber im Hinblick auf Familien oder auch auf Jüngere, auch Kinder, schon schauen, dass so eine gewisse Ruhe in der Halle ab 22 Uhr dann auch ist. Und nur bei gravierenden Verstößen greift dann die Security letztendlich auch ein und bittet die Betreffenden dann wirklich entweder in den Eingangsbereich zu gehen oder auch vor die Halle zu gehen, auf jeden Fall nicht drin, sich dann beispielsweise lautstark zu unterhalten oder Musik zu hören oder wie auch immer. Das bedingt natürlich so eine Geschichte, ist klar, nicht das, was man sich unter individuellem Wohnen vorstellt, aber in einer Kreissporthalle auch nicht anders möglich. Angesprochen haben Sie auch das Thema der Lüftung. Die Lüftung, die ist für die Sportnutzung natürlich ausgelegt in der Halle, das ist klar. Jetzt kann man die Lüftung, es sei eine, schreibt man mir auf, druckgeregelte Lüftungsanlage mit Mischgasfühlern. Wenn Sie genaueres wissen wollen, fragen Sie nicht mich. Es wird nur gesagt, es sei so, dass wenn man die Lüftung viel stärker anstellt, dass dann wieder Zugerscheinungen auftreten, dann wird zwar die Luft dann schneller durchgespült, aber dafür zieht es dann wieder, was auch nicht optimal ist. Also ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber ich meine jetzt auch aus eigener Anschauung, ich war jetzt auch öfters mal in der Halle, habe mal schnell reinguckt zu unterschiedlichen Zeiten, ist es so, dass die Luft jetzt nicht so ist, dass man sagen muss, also man erstickt da drin, weil es wirklich so, aber dass es keine Luft ist, ja, wie wenn man draußen ist oder individuell wohnt, das ist gar keine Frage. Aber die Lüftungsanlage ist jetzt so eingestellt, dass sie so viel wie möglich Luft abreinigt, aber trotzdem eben nicht hier einen Zug in der ganzen Halle produziert, wäre wahrscheinlich auch schwierig. Ja, Verpflegung ist angesprochen worden. Der Speiseplan fürs Mittagessen, der wiederholt sich alle 3 Wochen. Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist nicht nur im Krankenhaus so, das ist auch bei uns hier in der Cafeteria so, wo ich regelmäßig esse. Da gibt es halt auch nur beschränkte Gestaltungsspielräume, sage ich jetzt einmal. Allerdings versucht man wohl mit den täglichen, wir können Ihnen das gern auch nochmal zukommen lassen, die Speisepläne, einfach, dass Sie das selber sehen, versucht man eben da auch so ein bisschen zu gucken, dass es einigermaßen Abwechslung ist oder dass jeder ein bisschen was hat, Frühstück, was weiß ich, mal gibt es die Nuss-Nougat-Creme und mal die Joghurtbutter und so weiter, will ich jetzt nicht aufführen. Ja, ich wollte jetzt gerade richtig ausholen, ich wäre jetzt gleich noch zur Bodenwurst gekommen, Herr Mayer, aber das mache ich nicht, aber ich wollte... Wir haben eine Anfrage dazu und dann möchte ich es auch hier beantworten, zumal die Presse das Thema auch aufgenommen hat, einfach, dass man sieht, wie wir dazu stehen. Aber wir können Ihnen das gern zukommen lassen. Es ist immer so bei diesen Speiseplänen, dass es Wiederholungen gibt. Wir müssen aber auch gucken, was bieten wir da an, weil wir unterschiedliche, auch religiöse Ausrichtungen haben und das beschränkt natürlich die Auswahl an Gerichten auch. Noch einmal, unser Ziel, schnellstmöglich raus, alles andere als optimal, aber notwendig bisher die Halle. Wir waren Gott froh, dass wir sie hatten. Ich sage immer, besser als die Leute in Zelten unterzubringen oder wenn man die Zustände jetzt sieht an der griechisch-mazedonischen Grenze, muss man auch noch sagen, da ist die Halle doch, glaube ich, immer noch die bessere Alternative, um das vorsichtig auszudrücken, wie wenn man gar nichts hat. Aber wir hoffen, dass wir irgendwann jetzt mal in den nächsten Monaten, wenn der Zustrom entsprechend ist, die Einschränkung muss ich immer machen, tatsächlich von der Hallenunterbringung wegkommen. Herr Neuscheler, Herr Mayer, gibt es noch Dinge, die ich vergessen habe? Gibt es aus Ihrer Sicht noch Dinge, die Sie angesprochen haben wollten? Herr Höritzer.
Ich möchte im Zusammenhang von diesem Thema was nachfragen. Und zwar gibt es ja Unterkünfte für Menschen mit Fluchthintergrund im Schleifmühlerweg. Und da wäre die Frage, ist dieses Gebäude fertig oder diese Gebäudeteile? Wenn ja, warum werden sie nicht belegt? Und stimmt es, dass in dem Zusammenhang zur Bahn hin Lärmschutzwände vorher eingerichtet werden müssen.
Die Unterkunft ist annähernd fertig. Sie ist noch nicht bezogen, weil es noch baurechtliche Fragen zu klären gab. Die kann nächste Woche belegt werden und Lärmschutzwände müssen nicht errichtet werden.
Waren aber mal kurzfristig in der Diskussion.
Das Thema Lärmschutz war ein Diskussionspunkt an dieser Stelle, aber die Unterkünfte sind so, dass das nicht notwendig ist.
Herr Hickmann.
Wenn es so ist, dass wir jetzt ein wenig Luft haben, andererseits die Kreissporthalle noch auf absehbare oder unbestimmte Zeit brauchen, auch wenn wir es auslaufen lassen wollen, warum können wir dann nicht sagen, nach 2 oder 3 Monaten findet ein Wechsel statt und man tauscht die Leute, die dort eben sein müssen, aus, weil das Ganze ist ja auch ein Problem der Dauer des Aufenthalts dort.
Ja, das wäre, Herr Hickmann, ganz einfach, wenn wir Schachfiguren hätten, die wir auf einem Brett hin und her schieben müssten. Aber es sind Menschen, die da sind. Und dann kommen Menschen in die Halle, die möglicherweise in einer anderen, besseren Unterbringung waren und sagen, warum müssen wir jetzt hierher? Wenn Sie dieses so machen, das praktisch ständig austauschen, sage ich jetzt einmal, oder Quartiere wechseln, dann haben Sie eine enorme Konfliktwelle, kann ich Ihnen garantieren, die eine Befriedung in der Halle nahezu unmöglich machen, aus der Erfahrung raus. Wir wollen, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel Optimismus versprühen, aber unser Ziel muss sein, von der Hallenunterbringung wegzukommen. Ja, aber ein rollierendes System würde ich dringend davon abraten. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden, Herr Hickmann?
Zumindest Neuzugänge statt an der Halle vorbei, weil die ja schon belegt ist, in bessere Unterkünfte gleich unterzubringen. Neuzugänge, nicht konsequent alle vielleicht, aber Neuzugänge primär dort unterzubringen, dass die Aufenthaltsdauer in der Halle begrenzt wird und nicht die halt mal dort gestrandet sind, auf alle Ewigkeit, bis die Halle nicht mehr gebraucht wird, dort bleiben müssen.
Also man muss einfach an der Stelle mal freimütig sagen dürfen, dass wir an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit sind. Mit dem Personal, was wir bis jetzt haben und auch gefunden haben. Und die Überlegung zu sagen, wir nutzen die Kreissporthalle gewissermaßen als Aufnahmezentrum, als Durchlaufunterbringung und verlegen die Leute dann von dort in die Unterkünfte, das schaffen wir einfach nicht. Diese Verlegungen sind mit viel Aufwand verbunden für uns und es kommt dazu, dass schon nach kurzer Zeit, also wir bemühen uns ja, dass die Leute, die da hinkommen, sofort mit der Integration begonnen wird. Das heißt, die kommen sofort in Sprachkurse, die Kinder werden eingeschult, die kleineren Kinder kommen in den Kindergarten. Wenn wir die verlegen und nicht alle gesichert innerhalb von Tübingen zum Beispiel unterbringen können in anderen Unterkünften, ist das zum Beispiel auch was für die Leute nicht gut ist. Also es wäre nicht nur ein Vorteil damit verbunden, nämlich schnell aus der Kreissporthalle raus, sondern es wären auch Nachteile damit verbunden. Und das in Verbindung mit der Tatsache, dass wir einfach im Moment an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit da auch sind, müssen wir da im Moment drauf verzichten und haben diesen anderen Weg gewählt.
Frau Kehrer-Bleicher.
Erstmal vielen Dank, Herr Landrat, für die ausführliche Beantwortung unserer Anfrage. Wir haben die ja schon vor einigen Wochen gestellt und nachdem wir Kontakt hatten mit Flüchtlingen aus der Kreissporthalle. Und ich möchte jetzt vorneweg mal sagen, dass wir das auch sehen, was Herr Neuscheler gerade angesprochen hat, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wirklich sehr viel leisten und dafür sind wir ihnen auch sehr dankbar. Aber auf der anderen Seite steht natürlich das Problem, dass die Kreissporthalle von Anfang an ja wirklich nur als Notlösung gedacht war. Also wir sind davon ausgegangen, auch die Flüchtlinge sind davon ausgegangen und jeder dachte, ja, da ist man dann vielleicht nur höchstens einen Monat oder so drin. Ne? Und das Problem hat sich jetzt natürlich so gravierend gestellt, weil viele davon, von den dort untergebrachten Menschen, sind inzwischen wohl 3 Monate dort drin. Und es ist klar, dass dann über diesen langen Zeitraum die Probleme dann natürlich noch viel, viel stärker sich für die Menschen auswirken. Ich möchte jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, die schon angesprochen worden sind, sondern einfach noch mal aufzeigen, dass, also ich denke, das größte Problem ist gerade für die Familien in der Halle. Gestern Abend war ja noch mal eine Veranstaltung, wo die Flüchtlinge selber auch gesprochen haben. Und da wurde gesagt, dass zurzeit ca. 75 Kinder in der Halle sind, davon 20 unter 6 Jahren. Deshalb begrüßen wir es sehr, wenn jetzt sofort die Familien oder die Frauen mit den kleinen Kindern, die schwangeren Frauen aus der Halle rauskommen können. Ich denke, dass gerade also diese Verhältnisse dort, also die hygienischen Verhältnisse auch, über die die Menschen geklagt haben, der Lärm, des Nachts nicht schlafen können, diese nicht vorhandene Privatsphäre, dass das natürlich für die Kinder vor allem sich ganz schlimm auswirkt. Und für mich stellt sich da auch die Frage, sogar nach dem Kinderschutz, also man müsste es auch mal unter dem Gesichtspunkt sehen. Und also als Sofortmaßnahme würde ich darum bitten, dass man jetzt für die Ferien, für die Kinder, die dort sind, eine Ferienbetreuung organisiert. Weil also es wird im Moment viel aufgefangen von Schulen auch und von Kindergärten. Aber wenn die Ferien kommen, dann sitzen die Kinder den ganzen Tag in der Halle drin. Ja? Und wir haben jetzt gleich Osterferien, dann kommen bald wieder die Pfingstferien. Wobei wir hoffen, dass bis dahin vielleicht diese schnellstmögliche Lösung eintritt, dass man die Halle nicht mehr braucht. Also das wäre auch so ein Punkt, wo wir darum bitten, dass man für die Kinder sich da, also auch die größeren Kinder, da jetzt noch eine Lösung findet. Weil das kann nicht mehr alles aufgefangen werden von den ehrenamtlichen Helfern, die dort jetzt auch schon viel machen. Aber so das zu ersetzen, was durch Wegfall der Schule, Kindergarten so in den Ferien jetzt wegfällt, das geht dann nicht. Ne? So viel mal dazu.
Ja, vielleicht können wir auch Frau Kehrer-Bleicher darüber nachdenken. Das wäre noch eine Idee und würden wir jetzt einfach mal auch so unseren Mitarbeitern mit auf den Weg geben, ob vielleicht auch die Eltern oder ältere Bewohner der Kreissporthalle vielleicht das eine oder andere anbieten, dass man da was organisieren könnte. Das wäre vielleicht auch noch mit eine Möglichkeit, wo man sagt, ja, da werden bestimmte Angebote gemacht. Ich meine, es ist ja so, dass die Eltern dort sind, weil so ohne weiteres ist eine Ferienbetreuung natürlich auch nicht zu stellen. Vielleicht kriegen wir da was organisiert, da würden wir uns Gedanken machen, aber ich kann Ihnen jetzt nicht zusagen, dass wir da irgendjemanden organisieren, der es machen kann. Ich sehe das so wie Sie, dass die Ehrenamtlichen das nicht alles leisten können, aber vielleicht können wir da mit den Bewohnern, ob es auf die Osterferien schon gelingt, weiß ich jetzt nicht, aber Sie haben es ja selber angesprochen, dann die Pfingstferien, ob wir da was mit den Bewohnern auf die Beine stellen, so ein bisschen ein Programm. Vielleicht können wir auch noch mit dem Sportverein, mit deren Dingen da überlegen, ob wir noch was auf die Beine kriegen. Das wäre vielleicht auch noch ein Gedanke, den wir angehen können. Nehmen wir so auf. Gut, jetzt habe ich Frau Braungart-Friedrichs.
Zur Rückfrage, alles andere ist eigentlich beantwortet, die Zusammensetzung der Flüchtlinge in beiden Hallen. Wir reden jetzt immer nur von der Kreissporthalle. Ich weiß nicht, ist die Situation in Ofterdingen eine andere, deutlich andere, weil es weniger Personen sind oder woran liegt es? Aber welche Nationalitäten, fände ich schön noch zu erfahren, sind in den Hallen?
Herr Neuschler?
Ja, also die Situation in Ofterdingen stellt sich völlig anders dar. Wir haben dort, ich sage es jetzt mal verkürzt, keine Probleme. Und ich glaube, der Herr Reichert kann das bestätigen. Es gibt auch in der Gemeinde keine Probleme dort. Wahrscheinlich ist es tatsächlich einfach die Personenzahl, die sich günstiger auswirkt. Dort sind knapp 50, ja. Die Karrees dort sind aber ein bisschen kleiner. Wir haben in der Kreissporthalle, wenn ich es recht weiß, 18 oder 16 im Karree und in Ofterdingen haben wir, glaube ich, 12. Also auch eine Idee besser, aber wie gesagt, insgesamt eben weniger Leute. Und wir haben dort ausschließlich Leute vom Balkan. Und wir haben in der Kreissporthalle inzwischen überwiegend Leute aus Syrien, aus Afghanistan und aus Irak, Iran. Also auch diese Zusammensetzung mag sich da auswirken.
Herr Gohler.
Ja, Herr Landrat, Ihre Ankündigung jetzt auch in öffentlicher Sitzung, die Kreissporthalle baldmöglichst wieder frei zu bekommen, weckt natürlich Begehrlichkeiten, insbesondere in Kreisen des Tübinger Sports. Mein Verständnis ist aber, dass wir die Halle ja ohnehin sanieren wollten, noch bevor die Belegung mit Flüchtlingen kam. Ich gehe davon aus, dass insbesondere die Bodensanierung eher nötiger geworden ist durch die Nutzung für Flüchtlinge, sodass die Halle, selbst wenn sie dann mal nicht mehr für die Flüchtlinge benötigt wird, nicht umgehend wieder für Schulsport oder Vereinssport zur Verfügung steht. Schließe ich richtig?
Ja, das können wir auch anders organisieren. Also so wie die Halle momentan aussieht unter Boden, wenn man also nicht Spitzensportanforderungen stellt, ist der Boden noch ausreichend. Also Sicherheitsprobleme gibt es dadurch noch nicht. Man muss ihn, wenn die Halle geräumt ist, sicher grundreinigen und auch den Sanitärbereich. Aber man kann ihn dann in weiten Teilen eigentlich erst einmal weiter benutzen und dann die Sanierung, so wie wir sonst auch machen, in den Ferien. Wir haben uns darüber auch unterhalten, wenn die Situation kommt, wie gehen wir vor. Und ich sage jetzt mal, wir müssen halt uns immer darüber im Klaren sein, dass wenn wir, ich habe Sie auf der Liste, Frau Pahl, dass wenn wir die Halle räumen, dass das vielleicht auch so ist, dass wenn die Entwicklung wieder stark nach oben geht und wir unter Druck kommen, dass wir die Halle auch wieder brauchen. Das heißt, wir würden die Halle dann sanieren, wenn wir wissen, dass wir sie nicht wieder in Beschlag nehmen müssen. Also ich schließe auch nicht aus, wenn wir die Halle räumen, dass wir sie nochmal belegen müssen, weil ich nicht weiß, wie die Entwicklung ist. Wir waren Gott froh, dass wir diese Halle hatten, weil sonst hätten wir die Menschen in Zelten untergebracht und das wäre mit Sicherheit noch schwieriger geworden. Frau Väterle.
Also ich wollte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken und ich wollte vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen für die Verwaltung. Nur ein Beispiel, ich habe ja sehr viel mit der Kreissporthalle zu tun und auch mit der Schäthalle und so weiter, auch mit Ofterding. Frau Dimmler-Trump, habe ich das noch gar nicht so lange her, Samstagabends hat sie mir eine E-Mail geschickt und dann habe ich ihr zurückgerufen, habe ich gesagt, was gibt es, das arbeiten sie immer noch. Also das ist einfach, die gehen alle an die absoluten Grenzen. Und ich denke, das Problem ist, dass man sich da einfach Illusionen macht. Man kann hier nicht so arbeiten, wie normalerweise die Verhältnisse bei uns in Deutschland, wie wir das gewöhnt sind. Das können Sie auch als Arzt nicht. Das funktioniert definitiv nicht. Wenn wir das machen würden, dann würden wir nie zu Rande kommen. Das fängt schon damit an, mit der Aufklärung bei einer Impfung und so weiter. Ja. Es geht aber auf ganz, ganz vielen Ebenen so. Und wir alle, einschließlich Ehrenamtliche, wir arbeiten wirklich von morgens bis abends und tun alles, was wir können. Aber ich finde es auch ein bisschen Fehler, wenn man den Menschen zu arge Hoffnung macht. Weil das Problem ist, wenn ich die Hoffnung mache und es nicht halten kann, weil es einfach logistisch so schnell nicht möglich ist, dann kommen noch viel mehr Aggressionen raus. Und die Erfahrung habe ich gemacht, das kann ich an einfachen Beispielen wie medizinische Versprechen, wenn ein Arzt, ein Kollege was verspricht, eine Untersuchung, die dann nicht bezahlt wird, dann ist ein unglaublicher Frust da. Und deswegen muss man einfach aufpassen, mit solchen Hoffnungen die zu schüren. Und ich kann das verstehen. Wenn ich einen Bezug zu jemand habe, will ich mich natürlich ganz besonders für den einsetzen. Man muss aber das Ganze sehen und nicht nur die einzelne Familie. Und es ist wirklich ein Problem, das muss man ganz klar sehen. Und wir setzen uns für alle Leute ein, wir versuchen auch alles zu tun, aber es gibt einfach Grenzen. Und deswegen bitte ich darum, dass man das einfach mit berücksichtigt. Es geht manchmal nicht perfekt. Und man muss einfach daran denken, dass die Menschen, die sind hier trotzdem in Sicherheit und das ist wahnsinnig viel und wir tun alles, was wir können. Das Zweite, was ich noch sagen muss, ich bin oft angesprochen worden wegen dem Arztmobil. Das gibt es ja wohl nicht, dass Sie zu den Patienten fahren. Ich warte 2 Wochen oder 2 Monate auf einen Arzttermin und da fahren Sie an. Das ist das Nächste. Ich versuche das dann immer zu erklären und erkläre das, dass das auch sehr kostensparend ist und so weiter, weil es viel umständlicher wäre, wenn man Arzttermine ausmacht, einen Dolmetscher mitschickt und so weiter. Und genau das Problem müssen Sie aber auch bedenken. Wir müssen unsere Leute gleich behandeln und denen im Zweifelsfall nicht einfach schlechtere Bedingungen schaffen. Natürlich finde ich das klasse, wenn die in Ferien betreut werden, keine Frage, aber da kommt der eine und andere und sagt, ich bin berufstätig, Hartz-IV-Empfänger und ich kann das auch nicht für meine Kinder, kriege ich es auch nicht. Das schürt nämlich den Hass und damit auch wieder die AfD und das möchte ich auf keinen Fall.
Herr Neher, bitte.
Ich will jetzt die Diskussion auch nicht verlängern, aber wir müssen, kann mich da eigentlich anschließen, wir müssen schon aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht mit Themen hier auch im Kreistag beschäftigen, wo wir uns ansonsten nicht beschäftigen. Ich weiß nicht, mit wem wir sonst den Speiseplan durchdiskutieren, ob er sich gesund ernährt oder nicht. Also gewisse Themen müssen wir auch den Leuten überlassen oder der Verwaltungsebene überlassen. Ich denke, wenn es Missstände gibt, dann wird das abgestellt und solange das ordnungsgemäß funktioniert, sind Sie da hinterher, dass das auch so der Fall ist. Ich glaube, sind wir uns alle einig, dass die Belegung einer Sporthalle nicht der Idealfall ist, aber wir müssen auch daran bedenken, man kann das nicht jede Woche aus- und einräumen. Also solange man nicht sicher weiß, braucht man das in der absehbaren Zeit immer ja, würde ich da auch niemandem eine Hoffnung machen, ob man da jetzt Sport treiben kann oder ob man da sonst irgendwas macht, sondern das macht ja auch keinen Sinn, dass man da ein- und ausräumt. Ich erinnere an solche Aktionen wie Messe Stuttgart, wo man dann für 3 Wochen irgendwie eine Messehalle einräumt und dann wieder ausräumt. Das ist ja absurd, sowas. Das kostet ja alles Geld. Das ist ja nicht irgendwie alles auf Rädern, dass man es mal wegfährt und dann, wenn man es braucht, 2 Tage später wieder reinfährt. Also deswegen glaube ich schon, dass man da das irgendwie so beachten muss. Und das andere ist, man denkt immer, wenn man aus der Sporthalle draus ist, kommt man in die Idealwohnung mit 15 Leuten. Das ist ja auch nicht der Fall. Wenn ich unsere Einrichtungen angucke, im DHL-Gelände oder so, das sind auch Einrichtungen mit 200 Leuten, da ist Privatsphäre auch nicht gegeben. Und deswegen ist dort die Ruhe oder die Besserheit im Vergleich zur Halle, glaube ich, nicht wirklich 1:1 darstellbar. Sicherlich hat man da Zimmerbereiche, aber wenn der Falsche im gleichen Zimmer liegt, ist genauso, wie wenn der Falsche in dieser Halle mein Nachbar oder mein Bettnachbar ist. Und also zumindest kriege ich damit, dass da auch nicht alles so ist und jetzt ein Großteil eigentlich aus dem DHL-Hochhaus gern wieder in den Container umziehen würde, weil das halt doch irgendwie dann noch 2-Bett-Atmosphäre war und nicht die Großzimmeratmosphäre. Also klar, ich verstehe jeden, der da einen Wunsch äußert, wie er es besser hätte, aber wir können da jetzt nicht jeden Wunsch auch erfüllen, der dort geäußert wird und da glaube ich auch, muss man der Verwaltung so viel Vertrauen entgegenbringen, dass man sagt, klar, gucken wir jetzt nach Schwangere und Familien, dass man da eine bessere Unterkunft hat, aber es ist nicht so, dass man alles dann in 4-Zimmer-Wohnungen unterbringt in der Zukunft, sondern auch die Alternativen, die zur Verfügung stehen, sind entweder Hallen oder Großzimmeranlagen, wo es genauso wenig Privatsphäre gibt, wie vielleicht ist. Das von der Lisa Federle kann ich nur unterstützen. Bei uns auch in Rottenburg immer der Grundsatz, keine unterschiedliche Behandlung, sondern Gleichbehandlung mit den Rottenburgerinnen und Rottenburger auch. Also warne ich sehr davor, dass man jetzt sagt, extra Ferienbetreuung zu installieren, weil in der Osterferien gibt es auch für sonstige Schüler keinerlei Betreuungsangebote. Also deswegen denke ich, da muss man schon vorsichtig sein, dass man da nicht eine Sonderbehandlung macht, weil wir haben es ja nicht mit irgendwelchen Leuten zu tun, die nicht in der Lage sind, ihr Leben selber in der Hand zu organisieren, sondern die kriegen das ganz gut hin. Ich sage immer, wer es bis nach Deutschland geschafft hat, der kommt, glaube ich, auch sonst einigermaßen gut über die Runden, wenn man ihm da das dann auch lässt. Eine Frage noch, Ersatzplätze, wenn die Halle geleert wird, sind aber dann in Tübingen, hoffe ich, weil es kann ja nicht so sein, dass man alles dann immer nur nach Rottenburg umsiedelt.
Herr Neher, noch sind Sie nirgendwo. Ja, also wir haben Sie noch nicht, sondern wir denken darüber nach. Aber dass wir natürlich generell versuchen, eine einigermaßen räumliche Verteilung einzuhalten, was nicht immer gelungen ist. Ja, wenn Sie an den letzten Oktober denken, wo es also wirklich Schlag auf Schlag ging, was die Zuweisungszahlen anging, da konnte man nicht drauf. Aber mittlerweile haben wir wieder so einigermaßen, glaube ich, auch in weiten Teilen eine regionale Verteilung, die stimmt. Also lassen Sie uns mal einfach machen. Wir gucken erst einmal, ob wir überhaupt eine Ersatzlösung kriegen. Und im Zweifel, das sage ich mal ganz deutlich, sollte sie dann in der Tat auch in Tübingen sein, weil das Thema Kindergarten, Schule und so weiter, da müssen wir sonst alles wieder entsprechend umändern. Deutschkurse, ja, da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Es geht ja nicht nur um die Frage, gebe ich dem Flüchtling eine neue Adresse und er geht dahin, sondern es müssen ja auch die ganzen anderen Dinge dann abgeklärt sein und möglich sein. Und wenn man hier dann Kindergartenplätze und so weiter hat, dann sollte man gucken, dass man möglichst
natürlich auch in der Nähe bleibt. Aber wie gesagt, ist noch offen.
Wäre schon ein Appell, weil sagen wir, die Liste ist jetzt nicht so regional ausgeglichen, wie man es vielleicht versucht darzustellen.
Ja, aber wir waren schon unausgeglichen.
Ja, klar, es war schon noch unausgeglichen. Aber wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, was wir noch so andenken für Rottenburg, dann sollte man schon auch bei den anderen dann, jetzt nicht, wenn 400 wegfallen, dass man dann wieder 400 irgendwo anders schafft.
Ja, aber naja, wir denken auch bei den anderen an, das wissen sie bloß nicht alles. Und ganz am Schluss, wenn ich das sagen darf, ganz am Schluss haben wir nirgendwo Zwangsmittel. Wir sind auf die Zusammenarbeit mit den Städten angewiesen, mit den Gemeinden und vor allem mit den Privatleuten, von denen wir die Sache anmietet. Wir können nichts beschlagnahmen oder sonst was, sondern wir sind darauf angewiesen.
Sag mal ganz deutlich, wollen wir auch nicht beschlagnahmen.
Deswegen mein Appell nur, bevor man dann 400 Plätze reduziert in Tübingen, was die Halle anbelangt, muss man dann auch daran denken, dass es natürlich eine Ausgewogenheit gibt. Und deswegen kann man nicht nur sagen, jetzt machen wir die Halle mal zu und dann tun wir wieder 200 nach Rottenburg oder so.
Naja, das sage ich Ihnen zu, ohne zu sagen, wie, weil ich es auch noch nicht genau weiß, dass wir da natürlich drauf achten. Ist keine Frage. Frau Pahl.
Ich hätte schon noch Detailfragen zu der Kreissporthalle, aber vorher wollte ich schon einfach das nochmal ausdrücken, dass ich das befremdend finde, von Ihnen so kritisiert zu werden für ein ganz normales kommunalpolitisches Instrument einer Anfrage an die Verwaltung. Wir haben überhaupt nichts kritisiert. Wir wollten nur Detailinformationen einholen. Und letztendlich da jetzt auch so ein bisschen in Richtung Ungleichbehandlung zu Deutschen zu keilen, ist einfach an dem Punkt auch nicht angebracht. Weil es gibt bisher zum Glück noch keine Deutsche, die in so Turnhallen wohnen unter den Bedingungen. Ich denke, man muss die Sorgen der Leute da schon ernst nehmen. Und es ist eine extreme psychische Belastung. Frau Federle, Sie wohnen ja da auch nicht. Ja, Sie fahren vielleicht mal mit dem Arztmobil da vorbei für ein paar Stunden. Und dann können Sie ja wieder in Ihre Wohnung zurückkehren. Und ich denke, die Familien haben das schon eindrucksvoll geschildert, dass die Kinder nicht schlafen können. Ja, also es muss da andere Lösungen geben. Ich denke, wir wollten auch vor allem explizit noch mal wegen den hygienischen Geschichten nachfragen, weil das ist jetzt aus meiner Sicht nicht geklärt. Die Reinigung für 270...
Ja, Frau Pahl, noch einmal, ich habe vorher schon dazu ausgeführt mit dem Reinigungsdienst und es hängt natürlich auch ein bisschen zusammen, wie pfleglich man mit Sanitärräumen umgeht. Ja, und da haben wir sehr wohl unterschiedliche Verhältnisse, auch in der Kreissporthalle gehabt. Wir haben eine schöne Zeit lang Probleme nicht gehabt, die wir jetzt haben. Das hängt auch mit bestimmten Bewohnergruppen zusammen. Muss man einfach sehen. Und da ist unsere Aufgabe jetzt, den Betreffenden deutlich zu machen, dass das so nicht geht. Wir stellen da auch keinen Reinigungstrupp, der jeden Tag dreimal am Tag kommt, weil man mit den Toiletten nicht pfleglich umgeht, sondern wir müssen mit den Bewohnern zusammen das organisieren. Und ich glaube, es gelingt jetzt so einigermaßen. Da gab es Schwierigkeiten, aber wir haben nicht alles in der Hand, was da so manchmal, wenn eine Gruppe neu kommt, dann vor sich geht. Aber wir versuchen da dagegen anzuarbeiten, aber mit den Bewohnern.
Ja, das ist mir schon klar, Herr Landrat, aber Sie wissen ja auch selber, wie das ist. Wenn so viele Menschen zusammenleben, dann ist es halt so, dass oft die Gemeinschaftsräume drunter leiden. Da fallen auch die Toiletten drunter. Und da kann man ja vielleicht auch drüber hinweggucken und sagen, die Leute müssen selber putzen. Ich finde es schwierig im Zusammenhang mit zum Beispiel auch Kindern und so, weil da geht es ja auch um Hygieneschutz.
Nochmal, das, deswegen, Frau Pahl, da wird nicht einfach ein bisschen was gemacht, sondern die werden richtig gereinigt. Und einmal in der Woche kommt auch ein professionelles Team und reinigt dann noch einmal das, was man einmal in der Woche wirklich machen muss, damit bei so vielen Menschen nichts passiert. Aber diese normale Reinigung, die tägliche, die geschieht mit einer Reinigungskraft, die wir dort haben, die das organisiert mit Bewohnern. Also das wird schon gemacht. Also ist nicht so, dass man da nur drüber
wegguckt. Das weiß ich, dass es gemacht wird. Aber die Bewohner sagen, es ist halt nicht sauber.
Dann müssen...
Aber ich... Ja. Und die andere Frage wäre halt, wie ist es denn in der Schäthalle, steht ja auch so eine mobile Küche, gibt es da vielleicht nicht die Möglichkeit, das da auch aufzustellen?
Platz fehlt, glaube ich.
Nein, gibt es nicht, sonst hätten wir es getan. Sie dürfen uns glauben, dass wir auf die Punkte, die Sie da ansprechen, wirklich auch aus Eigeninteresse, nicht nur wegen den Bewohnern, auch aus Eigeninteresse darauf achten. Es gibt dafür keine bessere Lösung. Wir wissen, dass das selber Kochen ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt von der Unterbringung ist. Der bedeutet Tagesstruktur, der bedeutet, das ist wichtig für die Leute, dass sie das essen, was sie selber haben wollen, und das können sie kochen, wenn sie einkaufen können, wenn sie selber kochen können. Wenn wir das dort einrichten können, hätten wir es getan. Es geht dort so nicht.
Okay, jetzt habe ich keine weiteren Worte. Doch, Entschuldigung, Herr Nil, das tut mir leid, dass ich Sie übersehen habe. Oh, jetzt sind ein paar Banner auf dem rechten
Auge. Aber wenn ich das mal die Hand strecke, dann muss ich auch wahrgenommen werden.
Herr Nil, das hat mir jetzt noch keiner gesagt, aber ich nehme die Kritik an. Bitte.
Also, zunächst einmal bewundere ich die Mitarbeiter, auch Sie, Herr Landrat, dass Sie da den Mut letzten Endes nicht verlieren, sondern immer noch motiviert mit Ihren Mitarbeitern an die Sache herangehen. Ich finde es sehr schwierig, wenn man hier politisch auch Begehrlichkeiten weckt, die nicht eingehalten werden können. Es gibt die Leute, die hier in eine Unterkunft kommt, und ich war ja selber damals davor, nicht das Zelt aufzustellen, sondern die Kreissporthalle anzumieten. Aber man muss natürlich auch der Gegenwert, mal was die Bevölkerung an Leistung, was Sportvereine hier an Nichtleistung bekommen, man muss der Gegenwert mal sehen, was unsere Bevölkerung hier finanziell, Landkreis, Land und Bund hier leisten. Und immer nur Kritik hier anzubringen, finde ich total falsch, weil das schafft keine Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Das schafft Missmut innerhalb der Bevölkerung. Und das ist das Schlechteste, was wir eigentlich jetzt brauchen können in dieser Situation. Wenn ich natürlich auch hier Presseberichte sehe, wir haben das in der Familie auch diskutiert, das Essen ist nichts. Die hygienischen Zustände sind nichts. Also wenn meine Frau daheim nicht putzt, sind hygienische Zustände wahrscheinlich auch bald schlecht. Aber man kann doch erwarten, dass diese Leute auch putzen. So wie es in der Familie eigentlich üblich ist. Nein, ich möchte es einfach klipp und klar sagen, dass wenn jemand, ein großer Haushalter, der muss täglich mehrmals putzen, und da kann man keinen Putzdienst sich leisten. Also ich finde einfach, dass man sich da ein bisschen zurücknehmen sollte und dass die Leute nicht hier im Hotel wohnen, ist klar, dass das auch kein guter Zustand ist. Ist auch klar. Aber ich finde, wir tun alles Menschenmögliche, um hier gute Verhältnisse zu schaffen.
Ja, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung, dann würde ich aber darum bitten, dass wir die Redeliste schließen. Wir sind bei einem Punkt, der im Übrigen keine kommunale Angelegenheit ist. Wir haben immer gesagt, wir informieren, das ist eine rein staatliche Angelegenheit. Darum sollten wir uns, denke ich, auch in dem Punkt begrenzen. Wir haben ihn jetzt sehr, sehr ausführlich behandelt. Letzte Wortmeldung, Herr Paul, bitte.
Ich wage mal, lieber Kollege Nil, zu sagen, zu Ihren letzten Äußerungen, ich bin erstaunt, Sie verwechseln offensichtlich eine Anfrage, die hier von einer Fraktion, vertreten durch Frau Pahl, kommt, mit einem Angriff auf Verwaltung und auf andere. Ihre Äußerungen waren genau so zu verstehen. Also bitte nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass jede Fraktion das Recht hat, im Moment Dinge zu klären, die im Fluss sind. Und dieses Recht muss sich jede Fraktion auch künftig nehmen. Und das ist mit einem Angriff sicher nicht von Ihnen oder Gegenangriff sicher nicht recht bedacht.
Darf ich vielleicht einfach kurz, Herr Nil, ich glaube, ich kann es auch noch richtig stellen. Es war ein Hinweis vom Herrn Nil ja auch auf bestimmte Presseberichte, wo er sagt, wenn Äußerungen dort stehen, dann erzeugt es in der Tat bei vielen in der Bevölkerung ein gewisses Unverständnis. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt alle miteinander, ja, nicht nur in diesem Raum, sondern darüber hinaus sehr sensibel damit umgehen, damit wirklich der soziale Friede auch gewährleistet bleibt. Und ich glaube, das war auch der Punkt, Herr Nil, den Sie angesprochen haben. Und wir sollten uns, glaube ich, da jetzt nicht zerfleischen. Wir geben gerne Auskunft. Wir haben das auch heute getan. Wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie untergebuddert. Wir fühlen uns auch bestärkt, dass wir die Linie weiterfahren. Und ich glaube, wir machen es auch einigermaßen ausgewogen. Ich habe im Übrigen gesagt, ich stehe für die Leute auch zu einem Gespräch zur Verfügung, aber nicht wie gestern auf einem öffentlichen Podium. Dort behandelt man keine persönlichen Verhältnisse. Das war mir etwas irritierend, sage ich jetzt einmal, wie das zustande gekommen ist. Darüber spricht man erst einmal mit unseren Mitarbeitern und wenn man da nicht weiterkommt, kann man sich auch gern an mich wenden. Ich glaube, wir sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir auf gar nichts eingehen, was da an Notwendigkeiten aufgezeigt wird und wir lernen ja auch jeden Tag dazu. Aber die Leute müssen natürlich auch bei manchen Dingen mitgehen, das ist keine Frage und wenn man das so macht, kommt man klar. Gut, ich darf Sie noch informieren, nur kurz über die Erstattung der Kosten für 14. Wir haben dort 350.000 Euro geltend gemacht. Für das Jahr 14 hat das Land aber, wie Sie wissen, bei den Ertüchtigungskosten im Gegensatz zu 15 und 16 nicht den vollen Satz zugestanden, sondern einen etwas undurchsichtigen Berechnungsmodus gewählt, der alle trifft. Wir kriegen statt der 350.000, die wir im Haushalt veranschlagt haben, 183.000 knapp, was mit diesem Berechnungsmodus zusammenhängt. Aber für 15 und 16 haben wir klare Zusagen, dass die Ertüchtigungskosten voll einbezogen werden. Die sind auch im Vergleich zu dem aktuellen Jahr in 14 relativ gering gewesen. Dann haben wir Ihnen wieder den Wegweiser ausgelegt. Sie sehen es, neu aufgelegt. Hoffentlich alles.